Bei uns in den Gemeinderäumen im Moment wird gearbeitet. Also diejenigen, die nicht gerne arbeiten, mögen sich fernhalten in den kommenden Tagen und Wochen. Ihr könnt ins Kino kommen und den Film mitmachen. Aber wenn ihr die Arbeit nicht mögt, dann bleibt fern aus der Gemeinde. Das sollte ein Witz sein. Ihr könnt kommen, uns besuchen, Kaffee machen für uns, Kuchen backen, uns massieren. Gibt's viel zu tun. Und auch direkt im Gottesdienstraum diese Woche ist alles zugemüllt. Das ist nichts für Kinder, das ist auch nichts für Erwachsene, das ist überall Staub und ja, nur als Durchgang heute benutzen bitte, das Gemeinderaum. Kindern möglichst auch begleiten oder ermutigen, dass sie da nicht rum, da ist so viel Werkzeug, die können sich verletzen. Wir haben, oder was heißt Uwe, hat zusammen mit unserem Rollo versucht, da Ordnung zu schaffen, sodass wir durchgehen können. Aber tut das auch. Schaut doch mal, was alles da getan wird in den Räumen. Mehr als wir gedacht haben. Die Maurer haben mehr Arbeit als das, was wir am Anfang gesehen haben. Und dadurch wird auch alles, wie das immer ist, im Baugewerbe, oder? In der Bibel steht, wenn wir ein Haus bauen, dann sollen wir die Kosten überschlagen. Und wir werden von den Kosten erschlagen. Doch, es geht und wir sind dankbar. Aber wenn jemand auf dem Herzen hat, etwas zu geben, da gibt es ein Baukonto. Ihr könnt gerne uns mithelfen, auch in finanziellen. Auch danke für die Gaben, die hier als Opfer reinkommen. Auch vom Gästen, Geschwister, die nicht unbedingt jetzt sagen, das ist meine Gemeinde, besuchen uns, schmecken und sehen, dass es gut bei uns schmecken und hoffentlich bleiben dann auch. Aber danke auch an euch, die ihr kommt und tief in der Tasche greift und Gott gibt von dem, was ihr habt. Das ist auch eine große Hilfe. Wir haben über den Bau und auch den Besuch von Bill Gallatin jetzt im Juni zu Jörg Machheils, helf mir, Fachwort, Koordination. als Co-Pastor, ne? Die richtige Ordination, die kommt erst im August. Nee, ist schon seine Ordination. Wir holen Bill rüber, das haben wir eigentlich sonst nicht unbedingt so gemacht. Aber diesmal müssen wir auch in die Tasche greifen und die Kosten decken. Von daher, bitte, wer Freude hat, der gebe. Wer keine Freude hat, der gebe nicht. Und wenn du gegeben hast irgendwann und hast keine Freude, dann komm, wir geben es dir wieder. Jesus liebt einen freudigen Geber. Dann brauchen wir auch Gebet in Sachen Gemeinderäume für unsere Termine mit dem Notar. Sind wichtige Termine, die, glaube ich, diesen Donnerstag, das erste Termin, alle Miteigentümer im Haus und das, ich frage mich nicht, 16, 18, 19 verschiedene Parteien sind Miteigentümer und bei baulichen Veränderungen müssen die Miteigentümer unterschreiben und das muss im Grundbuch eingetragen werden. Das ist also reichlich kompliziert. Bitte betet dafür, dass es reibungslos abläuft. Das als kurze Einleitung. Lass uns mal beten. Jesus, wir danken dir für die Zeit mit dir, denn du bist hier. Nicht, weil wir gut drauf sind, nicht, weil wir besonders heilig sind oder begabt, nein, vielleicht gerade das Gegenteil, weil wir schwach sind, weil wir krank sind, weil wir ratlos sind, weil wir dein Rat brauchen. Wir brauchen ein Wort, dass wir gesund werden und aufgerichtet werden. Wir brauchen ein Wort als Wegweisung, als Trost, als Heil. Und du bist der Gott, der mit seinen Kindern spricht. Und wir danken dir, dass du es nicht nur vor tausenden Jahren mit deinem Volk getan hast und auch durch Jesus Christus in der Schöpfung am Anfang, als alles losging, als du alles geschaffen hast, hast du ein Wort gesprochen und hast du Licht vom Finsternis getrennt. Durch dein Wort wurde alles geschaffen, was wir sehen, und dein Wort ist mächtig. Wir danken dir, dass es auch im Neuen Testament mächtig war und dass dein Wort Lahmen zum Laufen gebracht hat. Menschen, die Monate, Jahre, 38 Jahre lang krank waren, dass dein Wort sie geheilt hat und aufgerichtet hat, sodass sie mit dir gehen konnten. Wir bitten dich, dass du es genauso heute Morgen tust. In unser Herz, tief im inneren Menschen, da wo wir deine Hilfe brauchen. Und wir sind hier, weil wir dich brauchen und weil wir dich lieben. So bitten wir dich, mach du dein Wort lebendig uns. In Jesus' Namen. Amen. Jörg hat letzte Woche sehr viel Mut gehabt und sprach über in Kapitel 19 von der Offenbarung, für diejenigen, die hier zu Gast sind, wir sind Offenbarung, Kapitel 19. Wenn du eine Bibel brauchst, erheb die Hand und du wirst, ich hoffe, noch eins bekommen. Und hat uns deutlich dargestellt, wie die Vögel, die hoch aus dem Himmel kommen, herab auf alles Fleisch und alles Fleisch auffressen, Fleisch der Starken, der Freien, der Sklaven, der Kleinen und die Großen. Und wie Jörg uns geholfen hat, das auch geistlich zu sehen, als Bild. Wir als Mensch, als Menschen können vor Gott nicht bestehen in unser Fleisch. Der fleischliche Mensch kann das nicht ertragen, kann nicht bestehen in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Und deswegen haben wir Gemeinschaft mit ihm im Geist. Unsere Anbetung muss geistlich sein. Und ich weiß es nicht, ob Jörg letzte Woche die Verse in Kapitel 5 von Galater gelesen hat. Ich tue es dennoch. Ich lese noch mal kurz. Und hier schreibt Paulus an den Geschwistern, seinen Geschwistern in Galatien, und sagt in Kapitel 5 und Vers 16, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Wir werden die Begierden des Fleisches nicht ausgeliefert sein, wenn wir lernen, im Geist zu wandeln. Wir als Menschen überall auf der Erde haben Probleme. Warum? Weil unser Geist tot ist. Wir leben nicht im Geist. Der Mensch ohne Gott ist geistlich tot. Und deswegen sagt Jesus, wenn er kommt, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Ihr braucht nicht gute religiöse Taten tun. Es kommt nicht auf Werke an. Wir sind gerade in Römer. In Kapitel 12 am Mittwoch, Paulus schreibt 11 Kapitel an den Römern, um es ihnen deutlich zu machen, dass wir Gott im Fleisch nicht gefallen können und dass es auch nichts gibt, was wir tun können. um uns selbst zu erlösen, um Gott angenommen, von Gott angenommen zu werden, ist nicht möglich. Er schließt es total aus. Und deswegen sagt Jesus auch zu Nikodemus, im Himmel kommst du nur, wenn du aus dem Geist geboren bist. Und Nikodemus sagt, wie soll ich denn das? Zurück im, wie heißt das, meine Mutter? Mutterleib. Völlig unmöglich. Und ich glaube, ich habe euch vor einigen Wochen diese Geschichte mit dem Mutterleib und das kleine Kind, das er auch nicht verstanden hat, dass seine zukünftige, seine kleine Schwesterchen da drin ist bei Mama im Bauch. Ich sage aber, lebt den Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Der Mensch ist Geist, Seele und Leib. Wenn aber der Geist tot ist, dann dreht sich da, dann herrscht die Lust, das Verlangen des Fleisches über die Seele. Und der Mensch weiß, was gut und richtig ist zu tun, schafft's aber nicht, weil die Begierde des Fleisches so stark ist. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind. Dann weißt du jetzt, ob du ein geistlicher Mensch bist oder ein fleischlicher Mensch. Ob du wirklich aus dem Geist geboren bist, so dass der Geist Gottes in dein Leben immer mehr und mehr Einfluss hat. Es verändert sich nicht alles sofort. Es ist ein Prozess. Prozess der Heiligung. Über Heiligung reden wir sehr wenig heutzutage. Wir wollen alles mit einem kurzen Stoßgebet und dann alles weg, ne? Die ganze Sünde, wie weggepustet. Nee. Das ist wie weggepustet. In Gottes Angesicht vor Gott sind wir. In dem Moment, wo wir Christus Vergebung haben, sind wir neue Menschen. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist unsere Position. Deswegen spricht Paulus von, grüßt die Heiligen. Ihr seid alle heilig. Die katholische Kirche mag euch nicht als Heilige, wie heißt das, gesprochen haben. Aber ihr seid heilig in Gottes Augen, durch Jesus Christus. Heiligung ist aber auch ein Prozess, das in uns stattfindet. Und ich finde das Bild so schön in dieser Werbung. Ich weiß, ich habe es oft gebraucht und ich tue es nochmal heute Morgen. Da gibt es dieses Bild, es ist, ich glaube, für Bier eine Werbung, ne, oder? Der Typ mit seinem Hund. Ne? Und das geht darum, ob das anders wird mit dem Hund. Und wie formuliert er das? Es ist, aber es wird immer besser. Genau, nicht immer, aber immer öfters. Das sollte bei dir und bei mir sein. Wir sollten das sagen können, aus aller Freiheit. Nicht immer. Wer behauptet von sich, nicht mehr zu sündigen, macht Gott zum Lügner. Klar, bin ich ein Sünder. Aber es ist besser geworden, oder? Ich bin neulich in eine Gemeinde gewesen, die kenne ich etwa 7 oder 8 Jahre. Und die Gemeinde wusste nicht, wohin. Sie war so eine kleine, freie Gemeinde. Und die wussten nicht genau, wo sie hingehören. Und haben einen Gemeindebund gesucht, an dem sie sich anschließen wollten. Und dabei sind sie auch bei uns auf der Suche gelandet. Und sie haben gefragt, könnt ihr nicht kommen und uns dienen am Wort? Das waren so 40 oder 50 Leute. Und da haben sich zwei Pastoren entschieden, einen langen Weg zu machen, jeden Sonntag, ist einer von den beiden hingefahren und hat lediglich das Wort Gottes ausgelegt. Mir nicht. Nur das Wort, wie es geschrieben ist, verkündigt. Über 6 bis 7 Jahre. Und ich kannte diese Männer und Frauen. In einer Leitung waren 2 oder 3 Frauen und es waren 4 oder 5 Männer. Und ich habe die mal kennengelernt. Ich habe mal 3 Tage mit denen zusammen verbracht und habe die auch persönlich kennengelernt. Und ich muss ehrlich sagen, sie waren schon ein Stückchen durcheinander. Vieles liberale Gedankengut. Die kannten die Schrift nicht, die Ordnung Gottes. Und jetzt war ich vor kurzem wieder mal da zu Besuch. Ich sage euch, ich habe diese Leute nicht wiedergekannt. Das waren dieselben Gesichter, die waren 6 oder 7 Jahre alt, älter geworden. Aber sie waren völlig verwandelt, umgewandelt durch das Wort Gottes. Nur die Verkündigung Sonntag für Sonntag über 6 bis 7 Jahre hat die so verändert, dass sie äußerlich zu erkennen waren, aber in ihren Wesen klar, standhaft, waren überzeugt, wussten, wo sie hin wollten und kannten die Ordnung Gottes und waren so gesegnet und nicht nur sie, sondern die ganze Gemeinde durch sie. Vollkommen die Probleme, Auseinandersetzungen, die da waren, im dogmatischen, theologischen Bereich, war alles wie weggewaschen, nur durch das Wort Gottes. Kein System, keine Unterschriften, keine besondere Schulung, nichts, gar nichts, nur die Verkündigung des Wortes Gottes. Und das ist so, das tut Gott durch sein Wort. Wir werden umgewandelt und verändert, nur durch dem, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, nur zuhören. Der Eingang des Wortes Gottes heiligt uns. Genauso wie der Eingang von normale Nahrung uns stärkt und aufrichtet und gesund hält. Ist es nur, lass das Wort an dir heran. Lass es zu, gib es Eingang. Es darf nicht abprallen. Du musst es zulassen, dass Gott mit dir Gemeinschaft hat durch sein Wort. Wie weit war ich hier? Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, all diese Dinge. Wenn du sie tust, wenn du daran gebunden bist, dann stimmt irgendwas nicht mit deiner Beziehung zu Gott. Ist es nicht, dass du dir nicht genug Mühe machen würdest, sondern die Beziehung stimmt nicht. Du öffnest dich nicht für das Wort Gottes. Du nimmst es nicht auf. Du lässt es nicht zu. Du bist vielleicht widerspenstig. Das ist ja auch Gottes Problem mit dem Volk Israel, sein Volk. Halt, starriges Volk! Ihr widerspenstigen kleinen Zicken! Hast du schon mal ganz kleine, süße Kinder bekommen? Habt ihr das zusammen, diese kleine, unschuldige Häufchen, die da zur Welt kommen? Schön rosa und rund und es ist alles glatt. Die sind ja so unschuldig, oder? Bis wir nachts nicht mehr schlafen können. Bis sie in der Gemeinde herumlaufen und wer weiß was für Dinge tun, sodass wir uns als Eltern schämen. Sie sind, wie sie sind, widerspenstig und ungehorsam, weil sie unsere Kinder sind. Weil wir ja auch nicht anders sind. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht. Seht ihr das? Eifersucht. Zorn. Rastest du aus? Schreist du andere an? Machst du sie nieder? B. Bist du eifersüchtig auf deine Schwester, wie sie aussieht, die Gaben, die sie hat, die Freiheit, die sie genießt, ihre Freude? Bist du eifersüchtig darüber? So wandelst du nicht im Geist, du wandelst im Fleisch. So weiter und so fort. Wir müssen unbedingt zurück nach Offenbarung oder zu Offenbarung. Darüber hat ja Jörg letzte Woche geredet. Und deswegen muss Gott so konsequent sein, wenn es darum geht, das Fleisch zu richten. Und das ist das, was er tut hier in diesem Bild, das wir lesen in Offenbarung Kapitel 19. Die Vögel fressen alles, was Fleisch ist, auf. Sie vernichten es sozusagen. Und so gibt es auch geistlich Vögel in unser Leben, die kommen und nerven uns und stören uns. Am liebsten werden wir sie gleich los. Da arbeitet Gott an dir. Du willst es nicht wahrhaben, aber du bist ein Bock. Du bist eine Zicke. Gott will daran, er möchte so gern dich befreien von deiner fleischlichen Natur. Gott richtet das Fleisch in uns. Jesus ist für unser Fleisch hingerichtet worden, damit Gott uns verändern hat. Er hat uns erlöst, in ihm sind wir geheiligt. Aber das ist die Grundlage und Anfang. Aus dem, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, entsteht etwas in uns. Und das ist die Heiligung. Und jetzt in Kapitel 20, und ich will Kapitel 20 mit euch lesen und dann auf ein paar Sachen zurückkommen. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan. Sind da noch Fragen? Wer ist das gewesen? Das ist der Drachen, die Schlange, der Teufel, Satan. Und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet wurden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seele derer, die enthauptet waren und des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen. Und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese waren lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Hier haben wir die Auferstehung von diejenigen, die Christus treu gewesen sind, auch die 144.000, die versiegelt sind, so wie der Teufel Menschen versiegelt hat mit 666, hat auch Gott sein Volk versiegelt, seine Juden, und die gehen durch den Trübsal hindurch. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der teilhabt an den ersten Auferstehungen. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erden, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und die stiegen herauf aus der Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer von Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl vom Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den darauf saß, vor sein Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken, und der Tod und sein Reich wurden geworfen in das feurige Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Also hier haben wir immer wieder das Gericht Gottes über alle Menschen, die sich weigern, durch die Tür zu gehen, die er für sie geöffnet hat. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin die Tür. Und wer durch mich geht, der kommt zum Vater. Es ist aber leider so, obwohl es für uns unvorstellbar ist, dass der Mensch sich wehrt, wie vorhin gesagt, ein widerspenstiges Volk. Sünde kann man sehen, indem dass es widerwillig ist. Es bäumt sich auf. Kennst du das in dir, wie es aufsteigt? Ich kann sogar zurück bis in meine Kindheit denken und sehen, wie die Natur der Sünde in mir mein Leben zerstört hat. Rebellion und Widerspenstigkeit. Aufgebäumt gegen Gott, gegen meine Eltern, gegen all dem, was ich nicht wollte, habe ich mich gewehrt. Wir haben gelesen in der Offenbarung, ich lese noch mal ganz kurz, und die Menschen wurden versenkt vor der großen Hitze, das ist das Gericht Gottes, okay, und lästerten den Namen Gottes. Sie leiden. Sie spüren das Gericht. Gott begegnet sie in seine Macht. Aber sie lästern den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und dann wieder einmal, und sie lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Das war Kapitel 16, Verse 9 und 11. Hier sehen wir die Natur der Sünde. Und deswegen wird Rebellion im Alten Testament so hart bestraft. Wo Kinder ständig über Jahre gegen ihre Eltern rebelliert haben und die Autorität ihrer Eltern widerstanden haben, war schwere Strafe. Für uns unvorstellbar. Das fällt es sogar schwer, es anzunehmen. Gott hasst die Sünde in den Menschen. Er liebt den Menschen, aber er hasst das, was ihm zerstört. Und deswegen versucht Gott in Geduld und in der Liebe den Menschen zu überzeugen, dass er umkehren soll und sich öffnen soll für ihn, damit ihm geholfen wird. Wir kehren jetzt zu Vers 1 zurück in Kapitel 20. Und ich sah einen Engel von Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihm für 1000 Jahre. Also, dieser Engel ist einfach so ein Engel, ist Schöpfung. Weil Gott ihm aber Vollmacht gibt, weil Gott ihm das Recht gibt, weil Gott ihm stark macht, ist er in der Lage, Satan beim Hals zu packen, versteht ihr, gegen den Wagen zu schmeißen, Hände auseinander, Beine auseinander, Hände zurück und in Schellen legen und ab im Knast für 1000 Jahre. So stark ist dieser Engel. Oder eigentlich nicht. Es ist ein ganz normaler Engel. So ein Engel. Ein Engelchen. Tut das mit der Vollmacht Gottes. Das kommt ja nicht auf den Engel an, sondern dass Gott so stark ist. Lass uns mal gucken in 4. Mose. Ganz am Anfang. Will Gott sein Volk durch Mose deutlich machen, wie groß, herrlich und stark er ist. Das Volk hatte Probleme, dies zu begreifen. Überall die Völker drumherum und auch in Ägypten waren die Götter so aus Stein und Gold und Holz. Und die müssen hin und her getragen werden. Sie waren tot, hatten kein Leben. Sie waren Götzen von Menschenhand gemacht. Und der Israelit war immer in der Gefahr zu glauben, dass er das auch mit seinem Gott machen kann. Wir haben das auch, oder? Wir feiern Weihnachten. Und sollten das eigentlich gar nicht unbedingt als Gläubige feiern, wie wir das manchmal feiern. Was feiern wir Weihnachten? Dies kleine Baby. Versteht ihr? Das Gott. Ein kleines Baby. Und der wird hin und her geschleppt, da wo der Mensch hin möchte. So können wir Gott annehmen. Weihnachten freut sich die ganze Welt. Plötzlich sind wir alle Christen. Weil Gott dargestellt wird als dieses kleine, schwache Baby. Jeder macht, was er will. Jeder schleppt ihn dahin, wo er hin will. So ist aber Gott nicht. Gott ist kein Baby. Ostern sollten wir feiern. Was passierte da mit dem Baby? Wir haben gesehen, dass der Teufel eingeschlossen wird. Der Engel hat eine Kette und einen Schlüssel. Und dieser Engel nimmt den Teufel und schmeißt sich im Knast und schließt zu. Für 1000 Jahre kommt er nicht raus. Der Teufel hat das mit Jesus probiert. Und zwar da, wo wir eigentlich feiern sollten. Ostern. Tod und Auferstehung. Der Teufel hat versucht, Jesus zu töten und ihm hinter einen Stein zu versiegeln in alle Ewigkeit. Was passierte aber? Ohne jegliche Hilfe steht Jesus auf, seine Engel rollen den Stein weg und er geht spazieren. Das ist eine Offenbarung der Macht und Kraft Gottes in Jesus Christus, die Auferstehung. Das sollten wir feiern. Und das sagt uns auch die Bibel. Also ich rede jetzt keinen Quatsch. Paulus schreibt uns da, was sollen wir feiern? Tod und Auferstehung. Ostern sollen wir feiern. Und ich habe dieses Jahr darüber nachgedacht. Ich will jetzt nicht eine neue Bewegung anfangen. Aber sollten wir nicht Ostern zu unserer Weihnachten machen als Christen? Er sagt, feiert das, denkt dran. Wo sollte? An die Macht und Kraft, die verborgen ist in der Tod und die Auferstehung Jesus Christi. Das macht mich zum Überwinden. Das tönt mich an. All dieses, das ist kein Schenken, das ist ein Tauschgeschäft. Das sind Bindungen. Letztes Jahr hat sie mich für 75,99 € was geschenkt. Musste ich wohl für 96,99 € dieses Jahr verschenken. Oder? Das ist ein Krampf, oder? Ja, ich muss schenken. Warum? Sie hat mich eingeladen. Sie hat mich geschenkt. Ich muss es... Komm, Kinder. Das hat überhaupt gar nichts mit Geschäft, mit Jesus zu tun. Das ist ein fettes Geschäft. Das ist pervers. Es ist verdreht. Nicht, dass ich jetzt sagen will heute Morgen, wir dürfen Weihnachten nicht wieder. Nicht. Es ist auch für unsere Verwandten und Bekannten gut. Und wenn wir denen geben, die uns nicht zurückgeben können, ist das eine tolle Sache. Dann Jesus sagt, wenn ihr diejenigen gibt, die euch nicht zurückgeben könnt, die Armen, die nichts haben, da bin ich da und ihr gebt es mir. Wenn ihr gebt, diejenigen, die euch nicht zurückgeben könnt, ist es so, als ob ihr das mir geben würdet. Ohne Gedanken an Gewinn, an Profit. Kein Taufgeschäft. Aber Tauschgeschäft. Aber lass uns, 5. Mose, Kapitel 4 hatten wir gesagt, um Vers 35, wo das Volk Israel muss begreifen, dass Gott nicht ist wie der Gott der Heiden, dass Gott nicht ist, ein Baby ist, das man hin und her tragen will, wo man ihn gerade haben will, der dann irgendwas für mich macht, um meine Lust zu befriedigen und mir Erfolg zu geben, um meinen Durst zu stillen. Er ist nicht Mittel zum Zweck, nein, er ist Herr. Gott ist der Herr. Vers 35, du hast aber es gesehen, auf das du wissest. Du sollst das erkennen und begreifen, wer ich eigentlich bin. Ich bin nicht wie diese Götzen. Ich bin nicht so schwach wie Satan. Satan ist Schöpfung, ein gefallener Engel und nichts mehr und nichts weniger. Im Namen Jesus sage ich das. Er ist viel stärker als ich. Damit habe ich mich jahrelang beschäftigt und bin verführt worden und bin in Bindungen hinein. Er hatte mich in Ketten. Der ist viel stärker als ich. Aber für Gott, Gott sitzt und lacht sich kaputt über den Teufel. Und das ist biblisch. Der Teufel und seine Engel und alle Feinde, das ist ein Witz für Gott. Der Teufel ist eine, in Jesus Namen, eine Witzfigur. Wir müssen erkennen, wer Gott ist, und ihm müssen wir fürchten. Du aber hast gesehen, auf dass du wissest, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. Es gibt keinen anderen Gott. Es gibt ja alle anderen Religionen, die von Götter reden, die gibt es gar nicht. Das sind alles gefallene Engel. Es gibt nur einen Gott. Ich mache jetzt einen Sprung wegen der Zeit, Vers 39, aber der ganze Abschnitt ist ab Vers 29 bis 40 ist unheimlich interessant. Vers 39 aber, so sollst du nun heute wissen und zu Herzen nehmen. Du sollst es wissen, und zwar nicht nur hier, sondern tief hier innen drin in deinen inneren Menschen. Zu Herzen nehmen, dass der Herr Gott ist oben im Himmel und unten auf Erden, und sonst gibt's kein Gott. Und deswegen, aus diesem Grund, kommt dieser Engel im Name Gottes und kann den Teufel einschließen für 1000 Jahre. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte eine Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet wurde die 1000 Jahre. Wir haben aber schon gelesen, Kapitel 19, hier ist der Teufel, und wir wissen, dass der Teufel schuld ist, doch, ne? Wenn wir etwas haben, wem geben wir die Schuld? Er war das. Warum? Wir haben das von unseren Eltern gelernt. Deine Eltern heißen Adam und Eva und meine auch. Und die haben gesagt, das ist das.
die ist das.
Und sie sagte, er ist das. Und eigentlich stimmt das. Der Teufel ist schuld an allem Elend, Gottes Ferne. Er hat uns von Gott getrennt. Das ist sein Handeln. Aber wir haben, und das ist so wichtig heute Morgen für uns, auch in Sache Fleisch, wir haben Verantwortung für dem, was wir getan haben. Dass wir uns ihm unterworfen haben. Dass wir ihm als Herr gehabt haben in unser Leben. Dass wir zulassen, heute noch, dass er uns beeinflusst. Das wird zum Problem. Für dich und für mich auch als Kind, als Gotteskind. Und deswegen schreibt Paulus an seine Geschwister und spricht über Zwietracht, Neid, Lust, alle möglichen Sünden. Warum? Weil sie selber kämpfen, wie auch er, mit der Sünde. Er ringt damit. Er selbst und weiß, dass seine Geschwister Probleme haben. Aber obwohl es so ist, dass im Ursprung ist es Satan, ist es so, dass da ist tief drin, ist in mein Fleisch und in dein Fleisch, ich Verantwortung habe. Und die muss ich erkennen. Und deswegen wird der Teufel hier weggeschlossen. Jetzt können wir nicht mehr auf den Teufel zeigen. Gott hat ihn sogar sozusagen gebunden. Weggeschlossen, zugeschlossen. Dennoch ist es aber so, dass Jesus Christus regieren wird hier auf Erden. Er wird regieren als Herr hier auf Erden für 1000 Jahre, damit der Mensch begreift, dass er nicht alles einfach auf Satan schieben kann. Dass er Verantwortung übernehmen muss für dem, was er denkt, annimmt, spricht und tut. Er muss es. Ich lese nur noch mal diese Verse in Kapitel 19 und Vers 15. Die Rede ist hier von Jesus. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernen Stabe. Und er tritt in Kelter voll dem Wein des grimmes Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er tut es, für 1000 Jahre herrscht er. Also, wenn keine Sünde da wäre, bräuchte man ja keinen Herrscher. Im 1000-jährigen Reich wird Gott auf Erden durch Jesus Christus und sein Leib auf Erden herrschen. Und zwar herrschen über die Sünde. 1000-jähriger Reich ist noch nicht neue Himmel und neue Erde, sondern es ist lediglich 1000 Jahre, wo der Teufel zugucken muss, wie Gott hier auf Erden regiert durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und zwar mit eisernen Stab. Vers 4. Und ich sah einen Thron, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seele derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses. Das ist alles, was hier passiert, in und durch den Trübsal. Diese Menschen werden durch den Trübsal, Gottes Kinder durch den Trübsal hindurchgeführt und werden hier auf Erden für 1000 Jahre regieren mit Jesus selbst. Und wie gesagt, regieren muss man nur da, wo Sünde ist. In 2. Petrus, wenn ihr aufschlagen wollt, und es ist ziemlich am Ende von 2. Petrus, lesen wir von einer Zeit, die da kommt, und das ist nicht der 1000-jährige Reich. 2. Petrus 3, lesen ab Vers 11. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie muss ich dann dastehen in heiligen Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an den die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung. Und tausendjähriger Reich ist noch nicht neue Himmel und neue Erde. Denn da wird es so sein, in denen Gerechtigkeit nicht herrscht, sondern wohnt. Da ist nichts Böses, da ist kein Schrei, da ist kein Tod, da ist kein Leid. Warum? Weil es völlig ausgelöscht ist. Das ist hier, diese tausend Jahre sind eine Zwischenphase, die uns gegeben werden als Menschen, dass wir begreifen, wie gesagt, dass wir nicht die Verantwortung für unsere Sünde einfach Satan zuschreiben können. Wir müssen sagen können, lasst uns mal denken, Jesaja ist der, der sagte, ich bin ein unreiner Mensch mit unreinen Lippen, das unter ein Volk lebt, das unrein ist. Aber Gott musste diesen Jesaja dorthin bringen, dass er begreift, dass er nicht nur als Prophet, Pastor und Bibellehrer unter ein unreinen Volk lebt, sondern dass er selber zuerst und vor allen Dingen selbst ein Mensch ist, persönlich betroffen, mit unreinen Lippen. Zu diesem selben Thema haben wir Petrus. Petrus als Fischer, das war sein Beruf und er war wirklich 1A als Fischer. Er war der Beste in der Truppe, die haben alle zu ihm aufgeschaut. Er war ein Fachmann, aber es gab mal so eine Nacht, wo er gefischt hatte und nichts gefunden hat. Gar nichts. Die gingen alle leer aus. Und Jesus greift ein in der Situation, und wir lesen aus Kapitel 5 und Vers 5 von Lukas. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort, interessant, will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass es sie fast sanken. Und das geht bei Petrus nicht in den Kopf rein. Sowas hat es noch nie gegeben, sowas gibt es auch nicht. Das, was ich hier begegne, ist übernatürlich. Wieder zurück zu dem, was Gott sein Volk sagt. Es gibt nur einen Gott und sonst keiner. Und dieser Gott hat einen Schlüssel und er schließt Satan ab für 1000 Jahre im Gefängnis und versiegelt es und er kann da nicht raus. So groß und stark bin ich. Und guck mal, was aber Petrus hier sagt. Letzten Endes sagt er genau dasselbe, was Paulus sagt, beziehungsweise Jesaja in Kapitel 6 vom 5. Buch Mose. Oder nein, in Kapitel, egal. Lasst uns weiterlesen. Als sie taten, fingen sie an, große Menge Fische und ihre Netze begangen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihm ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Hier begegnet Petrus sein Meister Jesus Christus als der lebendige Gott, den Macht gegeben ist und Himmel und auf Erden. Und was ist das Erste, das er spürt? Genau dasselbe wie Jesaja. Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich vergehe, Herr, ich vergehe. Halt dich zurück. Komm mir nicht näher. Und interessant ist, das Ganze eigentlich losgeht mit dem Wort Gottes. Die Einsicht, die Petrus hat, kommt daher, dass er bereit ist zu sagen, aber auf dein Wort. Diese Erkenntnis der Allmacht, der Kraft des allmächtigen Gottes kommt durch das Wort und nicht anders. Eingang des Wortes Gottes. Und komischerweise, wenn wir zu kämpfen haben mit unser Fleisch, was machen wir? Ein schnelles Stoßgebet, wird alles vergeben und vergessen und wir gehen unser Weg weiter. Einige von uns sind so. Andere sind anders. Und da wir als große Brüder, eure Diener, große Brüder in der Gemeinde tätig sind, haben wir viel Zeit mit euch zu reden, über euer Probleme, aber auch miteinander, über unsere Probleme im Ältestenrat. Und Dinge werden offenbar und wir reden drüber. Und wir geben einander Rat. Die Sünde wird offenbar. Das Fleisch kommt hoch, oder? Bei unserer Sitzung als Mitarbeiter im Hauskreis. Es kommt hoch. Nun kann ich zwei Dinge tun. Ich kann ein Wunder Gottes erwarten, durch ein Stoßgebet wird alles klar gehen. Und was passiert? Eine Woche später bin ich wieder da, weil ich nicht unterm Wort Gottes gekommen bin. Ich habe etwas bekannt. Wir haben darüber geredet und gebetet. Das ist die Grundlage zum Handeln. Wo handelt aber Gott? Und hier geht es, das ist ganz klar in diesem Text, durch sein Wort. Das heißt, wenn ich Probleme habe, brauche ich die Nähe Gottes. Diese Furcht, die Petrus hat, weil er Gott noch nicht richtig begriffen hat, brauche ich nicht zu haben. Gott will mir nahe kommen und er will, dass ich ihm, mich ihm nahe. Er will das. Er sucht das. In dieser Situation hat Petrus als armer Fischer das Mal ist noch nicht begriffen. Wenn wir schwach sind und in Sünde fallen, müssen wir zurück unterm Wort. Und wir sehen das oft in der Gemeinde, zurück zu dem, was ich sagte, wo Geschwister Probleme haben und mit Sünde ringen. Sie tauchen auf, sonntags sind sie da, vor der Predigt schon, mittwochs sind sie da, im Hauskreis sind sie da. Sie sind überall. Bei Frauenfrühstück, bei Männerfrühstück sind sie da. Sie kommen unterm Wort und das ist die Lösung. Wir müssen uns Gott nahen. Wir müssen zu Gott kommen und ihn suchen. Zurück zum Text hier in der Offenbarung. Denn Gott richtet durch sein Wort das fleischliche Denken in uns, er reinigt uns und richtet uns auf. Das gehört zum Gericht Gottes, dass wir gereinigt und aufgerichtet werden. Dann nach den 1000 Jahren, wo Gott regieren wird auf Erden und Menschen, obwohl sie äußerlich nicht die Sau rauslassen können, wie sie es heute tun, dann Jesus wird mit einem eisernen Stab, haben wir gelesen, regieren. Durch sein Volk. Und es wird Ordnung auf Erde herrschen. Aber das ist so eine Form vom Gesetz. Der Mensch wird so tun, als ob alles klar ist. Er wird sich äußerlich fügen und beugen. Aber innen drin hat sich nichts verändert. Und da sehen wir jetzt im letzten Kampf. Und nach 1000 Jahre wird Gott Satan rauslassen aus seinem Gefängnis. Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen. Also wo keine Sünde ist, kann man nicht verführt werden. Das ist völlig unmöglich, es ist unlogisch. Das heißt, die ganzen 1000 Jahre herrscht Ordnung hier auf Erden, weil Jesus regiert auf seine Weise. Es wird keine Abtreibung geben. Das heißt, die Bevölkerung wird aber zunehmen. Und zwar wie? Diese Tausende von Kindern, die täglich weltweit gemordet werden, werden nicht mehr gemordet. In diesen 1000 Jahren wird die Bevölkerung der Erde sich so vervielfältigen. Unvorstellbar. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden und, aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erden, Gog und Magog. Und sie kämpft sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf aus die Erde, auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Himmel und verzehrte sie. Das heißt, sie wehren sich hier, aber Gott in seine Allmacht verzehrt sie einfach so. Wir haben gelesen, dass das Wort Gottes ist, und das hat Jörg letzte Woche ausgelegt, wie ein zweischneidiges Schwert. Und sie stiegen herauf aus der Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer von Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl vom Feuer und Schwefel, wo auch das Tier, das haben wir schon gelesen, und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, vor Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Endgericht. Hier tilgt Gott im Gericht alles Sünde auf Erden. Und das wird uns gesagt in Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, an dem der darauf saß, vor sein Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Also hier werden alle, die Toten und die Lebendigen, die werden alle, die leben nach dem tausendjährigen Reich, und das ganze Totenreich wird auferstehen, und Gott wird alles Fleisch richten. Und zwar hier ist der große weiße Thron. Da sind wir, du und ich, nicht dabei. Ich bin schon gerichtet worden. Das Richterstuhl, ist das das? Der Richterstuhl, auf dem ich gerichtet wurde, ist aus Holz. Und da gibt es einen Balken, das senkrecht steht, und einen Querbalken. Da bin ich gerichtet worden. Christus ist für mich hingerichtet worden. Und das war kein weißer Thron, und die Krone war auch nicht aus Gold, sondern die Krone war aus, es war Leiden. Für mich ist er gestorben und hat gelitten aus Dornen. Das ist eine völlig andere Situation. Hier kommt kein Gläubiger. Das Gericht über all diejenigen, die glauben an Jesus Christus, ist vollzogen und sie sind frei. Hier geht es um diejenigen, die wider Gott sind, widerspenstig sind, nicht umkehren. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die daran waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod. Den ersten Tod, den schmecken wir, oder? Vom Tod ins ewige Leben. Aber das zweite Tod, das ist für diejenigen, die Jesus Christus nicht angenommen haben. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen ins feurige Pfahl. Und jetzt zum Abschluss lese ich ein paar Verse hier aus 2. Petrus, die Verse, die wir bereits schon gelesen haben, will ich jetzt zu Ende lesen. Wenn nun das alles so zergehen wird, Wie muss ich dann das stehen im heiligen Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an den Himmel vom Feuer zergehen und den Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, mein Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr von ihm unbefleckt und untadelig in Frieden befunden werdet. Zurück zu Galater. Sorgt dafür, dass ihr im Geist wandelt. Sorgt dafür, dass euer Fleisch nicht durchbricht. Lebt nicht nach dem Fleisch, sondern lebt nach dem Geist. Und die Geduld unser Herrn erachtet für eure Rettung. Viele verstehen die Geduld Gottes falsch. Der Mensch, der fleischlich denkt, denkt, Gott, es ist völlig egal, ich lasse die Sau raus, der ist gnädig, da kann schon nichts passieren. Petrus sagt, pass auf, der geistliche Mensch darf so nicht denken. Und die Geduld unser Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet ihr in allen Briefen und in denen einigen schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Das sind diejenigen, die, wie gesagt, die Gnade Gottes falsch verstehen und die Gnade missbrauchen. Davor warnt Petrus. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum diese ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fällt aus euren festen Stand, in Jesus Christus nämlich. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unser Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für Ewigkeit oder ewige Zeiten. Amen. Vater, wir danken dir für die Warnungen hier in der Offenbarung. Wir danken dir dafür, dass du es uns unmissverständlich machst, dass wir das deutlich sehen können, dass wir im Geist wandeln sollen, dass wir mit dir gehen sollen, dass wir unsere fleischliche Natur, den alten Menschen, für tot halten müssen, um mit dir zu leben. Wir bitten dich, dass du, wie du es verheißen hast in den ersten Kapiteln hier in der Offenbarung, dass du uns zu Überwinder machst durch Christus Jesus, der uns stark macht. Und wir danken dir, Jesus, für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns innerlich nicht nur überführst von der Sünde, sondern dass du durch dein Wort uns stärkst und aufrichtest, wie du es getan hast am Anfang bei der Schöpfung. Dein Wort ist stark, dein Wort ist mächtig, dein Wort ist zuverlässig, dein Wort ist Wahrheit. Es kann kein Mensch dein Wort widerstehen. Und wir danken dir, dass wir das sehen am Ende, dass alles an Rebellion ein Ende haben wird. Und danken dir hier für die Verheißung, dass wir in Ewigkeit, im Himmel, in diesen neuen Himmel und diese neue Erde in Gerechtigkeit wohnen werden. Amen.